Wir kommen bald da zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, das ist erstmal Spaß. Ja, zur Pflege, für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Lian. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute wieder zu Gast der wunderbare Marc. Hallo erstmal.
Ja, moin.
Sag mal, willst du dich nochmal minimal vorstellen für alle, die noch nicht wissen, wer du bist?
Ja, also ich bin der Marc, ich bin derzeit Pflegeassistent, wie es in Österreich so schön heißt, die einjährige Ausbildung. Mache nebenbei mein Diplom, also zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, quasi den Bachelor. Genau, und arbeite nebenbei in einem alten Pflegeheim. Und ja, bin
ja, sehr gut.
Und darf zum zweiten Mal zu Gast sein bei dir.
Wunderbar. Also wer ganz viel von dir erfahren will, hört einfach nochmal in die Folge rein, wo wir über Österreich versus Deutschland gesprochen haben. Und natürlich verlinke ich auch wieder all deine netten Seiten, Internetseiten und Profile in den Shownotes. Selbstverständlich. Und auch wenn die Folge rauskommt, wir nehmen ja natürlich, wie meine Zuhörer oft schon wissen, natürlich ein bisschen vorauf. Die wird wohl eher im Dezember rauskommen, also zu weihnachtlicher Stimmung. Und da passt das Thema auch gut rein, weil Biografiearbeit, da so also Weihnachten macht ganz viel in der Biografiearbeit. Richtig, richtig viel.
Das Fachwissen.
Und zwar wollen wir mal in das Fachwissen starten. Du bist hier, weil du ja auch viel in der Altenpflege arbeitest und das anwendest und natürlich auch lernst in deinem Studium. Das psychobiografische Modell nach Böhm, also da hatten wir gerade, wer hat es erfunden? Denn nicht die Schweizer, sondern die Österreicher. Und du kommst aus Österreich.
Ja.
Also nach Böhm bedeutet natürlich Herr Professor Erwin Böhm, ein österreichischer Pflegewissenschaftler, hat es entwickelt. Deswegen heißt das auch so. Der Ansatz ist also aus der Gerontopsychiatrie und Altenpflege entstanden und ist besonders für Menschen mit Demenz. Natürlich dann Pflegeheime durchaus und auch ambulanter Pflegedienst, also perfekto. Das Grundmodell geht davon aus, dass Menschen mit Demenz sich im Krankheitsverlauf zunehmend in ihre früheren Lebensphasen zurückziehen. Und da ja nicht sich so direkt zurückziehen, sondern auch sich eher an die erinnern, um sie besser zu verstehen und individueller betreuen zu können, sollten biografische Informationen über diese Person genutzt werden. Also Kenntnisse über deren Vergangenheit, Werte, Rollen, Gewohnheiten, Kultur, Beruf und so weiter, Hobbys rausgefunden werden, um besser auf sie eingehen zu können. So, jetzt du, wendest du es an.
Mal mehr, mal weniger, um ehrlich zu sein. Also es ist die Grundidee, finde ich, bombastisch, um das so klar zu formulieren jetzt da. Die Umsetzung gestaltet sich, wie wahrscheinlich viele da draußen auch wissen, bezüglich Personalmangel, bezüglich es muss alles schnell gehen, was ja eigentlich das Ganze nur schmälert, weil je genauer wir das psychobiografische Modell anwenden, desto besser können wir pflegen und desto einfacher wird die Pflege auch für uns. Aber ja, grundsätzlich wird es bei uns auf jeden Fall angewendet, wenn jetzt ein neuer Bewohner kommt, der wird auch dieser Biografiearbeit, also man setzt sich zusammen, wenn es möglich ist mit ihm, wenn es nicht möglich ist, auch mit Angehörigen und Family und nimmt schon alles Mögliche auf. Aber dazu dann später mehr, was genau dort alles wichtig ist, glaube ich.
Genau, also es hängt ja auch an vielen Faktoren. Manch einer kann das gar nicht mehr so wiedergeben oder hat keine Angehörigen, die einem helfen könnten, wenn der Patient selber das gar nicht mehr so wiedergeben kann. Oder manch ein Angehöriger weiß auch gar nicht so wirklich viel, dass man da irgendwie was Sinnvolles erfährt. Und natürlich macht es auch die Zeit oder manchmal ja auch andere Umstände. Manch einer möchte auch gar nicht so tief privat irgendwas sagen. Es hat total viele verschiedene Facetten. Wir gucken uns jetzt aber erstmal die Kernelemente des Modells an, nämlich die Psychobiografie. Das ist das Kernelement, eins der Hauptelemente. Und hier meinst du die Lebensgeschichte. Ich sage auch immer, es ist ähnlich wie ein Lebenslauf, nur dass ich da dann natürlich nicht nur wie bei der Bewerbung auch Hobbys natürlich dann auch mit im Lebenslauf reinschreibe, aber wirklich so, was mich geprägt hat, detaillierter erfasst wird. Und oft ist das natürlich dann so, wann war die Hochzeit, wie viele Jahre ist man verheiratet, wann sind die Kinder geboren, der Beruf macht ganz viel berufliche Identität, also macht auch ganz viel mit dem Leben aus, so Schlüssel. Ereignisse und die Prägungen und familiäre, kulturelle, berufliche, Kulturkreis, Glaubensrichtung. Auch wichtig bei den Generationen, die ja jetzt gerade alt sind, sind Fluchtgeschichten, Kriegsgeschichten und so weiter, die man durchaus ja auch mit berücksichtigen muss, damit nicht nur die normale Biografie gemeint ist, sondern das, was einen psychologisch sehr detailliert berührt hat als Mensch in seiner eigenen Biografie. Dann typisiert man laut Erwin Böhm, man gibt so Typen, er unterscheidet hier mehrere, den bürgerlich-konservativen, religiösen, traditionalistischen, den rebellisch-unangepassten und so weiter. Also er probiert die irgendwie so ein bisschen einzuklassifizieren und die Biografien in so ein paar Schubladen zu stecken, um ein paar Verhaltensmuster zu finden, die so typisch sein könnten. Dann geht's in die Reaktivierung, dass man also Ziele festlegt, um verbleibende Ressourcen zu erkennen und zu aktivieren, je nach Verhaltensmuster, dann auch besser betreuen zu können. Gezielte Aktivierungen sind dann halt myotherapeutische Maßnahmen, also vertraute Umgebung schaffen, Rituale nutzen, Gegenstände aufstellen, die derjenige mochte, an sein Hobby erinnern oder an seinen Beruf erinnern, sei es selbst geschweißte Gegenstand, weil derjenige Schweißer war oder ähnliches. Pflege dann als Beziehungsarbeit. Wir sind natürlich Beziehungspersonen und treten in Beziehung mit den Menschen. Wir pflegen sie ja bis zum Lebensende um, wollen dann empathisch den seine Sichtweisen verstehen und seine Verhaltensweisen. Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Hinlauftendenz hat und irgendwo hin möchte, kann das Beispiel, sage ich auch immer gerne, von meiner Oma, die war Lehrerin und ist gerne verreist. Und in sämtlichen Ferien war sie überall. Das heißt, sie hat im Pflegeheim gerne ihre Sachen gepackt und wollte irgendwo hin. Und musste dann begrüßt werden, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Hier ist Ihr Zimmer und Hotel. Und das musste man dann manchmal mehrfach täglich und manchmal nur einmal in der Woche machen. Und wenn man ihr das dann wegnimmt, also den Schrank abschließt, wird's blöd, weil dann hat sie die Sachen anderer Menschen gepackt. Also dann doch lieber mitspielen und sie an eine Bushaltestelle setzen, die fiktiv ist, und sie dann abzuholen und zu sagen, herzlich willkommen. Das fand jemand ganz schön und fand auch, plötzlich waren alle Menschen neu und dann hat sie auch Englisch mal gesprochen, wie im Urlaub halt auch, und hat Sehenswürdigkeiten angeguckt und fand das ganz schön und hat dann quasi ein Foto machen wollen und so. Also diese Verhaltensweisen müssen dann halt ja mit aufgenommen werden. Ziel ist es, halt wirklich zu fördern, Identität, Lebensqualität der dementen Menschen, nicht sie so zu sehr auf ihre Verwirrtheit zu reduzieren, weil, wie gesagt, hätte man ihr die Sachen mal weggenommen oder hat man sie mal weggenommen, dann werden die ja aggressiver, ziehen sich zurück, fühlen sich nicht wohl, ist nicht mehr ihre vertraute schöne Erinnerung oder ihre schönen Sachen, sondern entwickeln dann halt ja auch Wut oder wehren sich, und es ist ja nicht im Sinne des Erfinders, macht uns ja eigentlich die Arbeit sogar komplizierter und den Menschen auch eine schlechte Lebensqualität. Und deswegen ist dieser Ansatz so entwickelt worden, um individueller zu sein. Kennst du ein Beispiel? Hast du ein Beispiel im Kopf, wo du das noch so eindrücklich hast?
Also ich kann dir genug Beispiele nennen. Ich möchte nur zuerst einmal auf diese Punkte eingehen, weil du vorher auch wegen Hochzeit und Ehe und so gelabert hast. Und es ist auch wichtig, ob diese Hochzeit oder die Ehe an sich auch gut war.
Genau.
Oder ob die auch gewollt war, weil gerade die ältere Generation, die jetzt so in unseren Pflegeheimen herumkreist, die hatten nicht immer die Wahl, dass sie jetzt genau diesen Partner möchten oder haben wollten. Deswegen kann es auch sein, dass manchmal der Partner, wenn die dement werden, gar nicht mehr erkannt wird und auch ein anderer genannt wird, der ihnen lieber gewesen wäre. So,
der erste Kuss zum Beispiel plötzlich relevant ist oder so.
Genau. Und bezüglich der Umgebung ist es schon auch wichtig, dass du jetzt, so wie bei uns, ist möglich, jegliche eigenen Möbel mitzunehmen. Also bis auf das Bett. Das Bett ist natürlich dieses Pflegebett. Aber sonst die Schränke kann jeder eigentlich selbstständig mitnehmen. Und das finde ich schon gut, weil das halt mehr Wiedererkennungswert hat für die ganzen Bewohner Trainerinnen und Klientinnen und so. Und um das abzurunden, ich kenne so eine Hinlauftendenz und das ist, finde ich, ganz spannend, weil das so für mich das Paradebeispiel ist. Wir hatten eine Bewohnerin, die hatte so eine Hinlauftendenz und die wollte immer an ihren Ort, also immer an ihren Heimatort. Und dieser Heimatort war halt einfach zu Fuß gefühlt ein Tagesmarsch entfernt, mit einem Auto eine Stunde, aber halt über Täler und Berge, also unmöglich zu Fuß dorthin zu gelangen. Und die entwickelte so eine Kraft, weil sich niemand damit auseinandergesetzt hat, warum die dorthin möchte und was ihre Intention dahinter war, dass die immer den Weg nach draußen gesucht hat und wir haben die jeden Tag gesucht, jeden Tag. Und da ist schon wichtig, dass du etwas schaffst, auch im Pflegeheim, dass sie an zu Hause erinnert oder an diese vertraute Umgebung erinnert, dass du auch Erinnerungsstücke, die sie an ihren Heimatort zurückerinnern, im Pflegeheim hast, damit sie nicht das Gefühl hat, sie ist an einem komplett falschen Ort.
Ja, und Fotos zum Beispiel, wichtig. Fototapete oder irgend sowas hilft ja dann auch manchmal schon. Umso wichtiger ist es zu erkennen und dann Gegenmaßnahmen zu machen. Also von dem her auch ein schönes Beispiel, weil das ist ja der Sinn, warum es überhaupt erfunden wurde, um die Verhaltensweisen zu verstehen, angemessener zu reagieren, empathischer zu reagieren, Ressourcen zu nutzen und Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.
Die Aufgaben.
Also, da sind wir mitten in den Aufgaben. Menschen besser verstehen, Verhalten, Vorlieben, Bedürfnisse nachvollziehen zu können, also Verständnis zu haben, also da nicht auch noch irgendwie wütend gegen zu reagieren, bringt ja gar nichts, sondern individuell zu ermöglichen, die Betreuung und Lebensgeschichte anzupassen, Nähe und Sicherheit und Wertschätzung zu schaffen, Ressourcen zu erkennen und die Stärken und Fähigkeiten zu erhalten und zu reaktivieren und den Selbstwert zu stärken, also die Vergangenheit zu würdigen. Unsere Lebensgeschichte macht ja so viel mit uns, also man möchte diese Lebensleistung, die man ja verbringt über sein ganzes Leben, ist es ja auch eine Leistung, seine Biografie so zu meistern, die anzuerkennen.
Mit der Demenz etwas schwierig, wenn du jetzt keine Biografiearbeit zum Beispiel hast und die sind schon dement und du kommst jetzt neu auf Station, die erzählen dir eine Geschichte von 5 verschiedenen Lebzeiten, so quasi. Also aus 5 unterschiedlichen Jahrzehnten, die sie aber teilweise zusammengemixt haben. Und für sie ist es eine Geschichte jetzt gerade in dem Moment. Wenn du die Biografiearbeit aber verstehst, könntest du mehr dann einhaken bei gewissen Themen. Das ist schon wichtig, dass man diese Biografiearbeit auch versteht und dass man weiß, warum Menschen Dinge tun, die sie eben gerade mit der Demenz tun.
Absolut. Auch gerade dann, wie du sagst, man muss ja dann Namen zum Beispiel, die nicht hören wollen, weil sie ihre Mutter nicht mochten oder ihren Vater nicht mochten oder die Schwester, nicht zu erwähnen, um zu triggern. Wenn man das weiß, dann geht es ja super gut und dafür muss man es halt dann auch wissen, zum Beispiel.
Das Wichtigste.
Also ich mach mal das Wichtigste, unseren Bereich, um das nochmal ein bisschen klarer vielleicht für alle da draußen zu machen. Was tun wir da? Und gerade im Pflegeheim ist es super wichtig, ein biografisches Interview. Oft wird das bei Aufnahmen gemacht, aber sicherlich erreicht man da nicht alles. Ich finde auch immer, man muss fortlaufend immer wieder Gespräche führen, weil die müssen sich auch erst eingewöhnen und dann ergeben sich ja immer wieder mal Gespräche und dann entdeckt man noch was und noch was. Also die Interviews mit gezielten Gesprächen um wichtige Lebensdaten herum, weil die ersten wichtigen Lebensdaten erfragt man gleich am Anfang, also Hochzeit, Kinder, ledig und so weiter und so fort. Und Beruf, sowas erfragt man natürlich am Anfang, auch die Religion, aber dann ist es ja das Wichtige, in allen individuellen, zeitlich guten Gesprächen tiefer in diese Sachen reinzugehen. Also wie war denn die Hochzeit und wann war das und welche Erinnerungen hast du noch, da detaillierter zu fragen und das zu erfassen. Das Ziel ist wirklich, diese Geschichte zu verstehen und wie bei so einer Romanze, diese Prägung und die persönliche Einstellung und die Persönlichkeit zu verstehen. Dadurch werden die ja auch so ein bisschen diese Lebensbiografien bei Böhm ja auch einklassifiziert in bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, eher konservativer Lebenslauf, eher rebellischer Lebenslauf, so nach dem Motto 5 verschiedene Jobs, 3 verschiedene Ehefrauen, um halt auch die Persönlichkeit ein bisschen besser zu verstehen und Aktivierungsangebote besser gestalten zu können.
Praxistipps.
So eine Gespräche sind immer gut in ruhiger Atmosphäre. Natürlich kann man sie auch mit pflegerischen Tätigkeiten verbinden. Zeit einplanen. Gut ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel alle Schüler da draußen in der praktischen Abschlussprüfung sowas mit einplant in der Pflegeplanung und dann halt 20 Minuten Biografiearbeit macht in der praktischen Abschlussprüfung, kommt immer gut. Also man kann auch mehrere kurze Gespräche machen. Also zum Beispiel auch bei einer praktischen Abschlussprüfung erstmal 5 Minuten in Ruhe wirklich reden und auf Augenhöhe, also sich an den Bettrand setzen, erstmal ein bisschen reden und dann die Tätigkeit anfangen und dann vielleicht später nochmal 10 Minuten Gespräch machen. Angehörige mit einbeziehen, die kommen ja häufig eher im Spätdienst oder am Wochenende, aber da die auch einzuladen und ein Gespräch mal gezielt mit denen zu machen. Da gibt es spezielle Fragenkataloge. Also Herr Böhm hat auch wirklich einen richtigen Fragenkatalog entwickelt. Den findet man auch im Internet. Man kann mit offenen Fragen starten. Wenn jemand aber sehr dement erkrankt ist, kann man natürlich auch ja Nein-Fragen machen. Sinnvoller sind aber oft offene Fragen, weil sie ja mehr Inhalt bieten und dann ja auch mehr kommt. Und dann klassische Kommunikationstechniken paraphrasieren, nachfragen und so. Und Themengebiete sind halt wirklich Kinder- und Jugendzeit, Schulzeit. Das ist auch bei vielen irgendwie sehr präsent, wenn die dement sind. Jugendfreunde, die erste große Liebe, der erste Kuss, Familienbeziehung, wie gesagt, Hochzeit, Beruf, Berufsalltag. Wie wichtig war der Beruf? Freizeit, Hobbys, Rituale. Zum Beispiel meine Oma hat ein Ritual, die hat morgens immer Tageszeitung gelesen beim Frühstück. Und die haben wir immer ins Heim liefern lassen. Sie hat sehr lange dadurch auch gegessen und in Ruhe gegessen und hat dann aber auch alles aufgegessen. War die Zeitung nicht da, war sie unruhig und dann hat sie auch eigentlich gar nichts gegessen und wollte auch nichts essen. Glaube, Werte und wichtige Lebensereignisse, Krisen, auch gerade das, was einen so richtig runtergezogen hat. Seit Liebeskummer eine Scheidung, wenn irgendein naher Angehöriger vor einem gestorben sind. Gerade diese Trauerprozesse sind auch wichtig zu erfragen, weil die ja oft so auch No-Gos sein können. Einfühlsame, wertschätzend, geduldig, wie gesagt, die ganzen Kommunikationstechniken, zuhören, nachfragen, nonverbale Signale beachten, weil manchmal können sie auch nicht mehr so gute Sätze bilden. Aber wenn man dann merkt, ich habe jetzt hier irgendwas angesprochen und derjenige zieht sich komplett zurück, zieht sich zusammen, macht ein miese, petrige Gesicht, dann sollte ich vielleicht nicht nachfragen und mir notieren, Achtung, scheint schwieriges Thema zu sein.
Damit genau, das wollte ich auch gerade ansprechen, nur genau. Kurz wegen das Menschen halt auch auf Mimik und Gestik achten von den Betroffenen, auch wenn die jetzt nicht mehr so sich verbal äußern können, aber dass du wenigstens die Atmosphäre im Raum spürst, also mehr Bewusstsein dafür schaffen. Das nehmt das wirklich auf, also an alle da draußen, die das jetzt lernen und die diesem Beruf treu nachgehen möchten, saugt es wirklich auf und nehmt euch gerade in der Ausbildung noch die Zeit, dass ihr auch das aufsaugen könnt.
Als Azubi hat man ja auch durchaus noch ein bisschen länger vielleicht mal Zeit an der einen oder anderen Stelle, ein längeres Gespräch zu führen, um ein paar Infos zu sammeln und die dann auch übergeben an die Fachkräfte und auch eine Übergabe dazu machen. Und in der Biografiearbeit kann man ja auch wirklich Fotos, alte Gegenstände oder Musik benutzen. Musik ist übrigens ein sehr, sehr gutes Mittel. Ich habe mal eine Folge gemacht, letztes Jahr zu Weihnachten war auch Demenz wieder ein sehr großes Thema, genau ein Jahr her. Da haben wir zu Demenz und Lach-Yoga und Lachen, dass das ja total viel im Körper freimacht und auch hilft, wenn man eigentlich schon mit guter Stimmung und Lachen und so Sprichwörtern ins Zimmer geht. Und Musik war dann die zweite Folge. Letztes Jahr zu Weihnachten. Ich sag immer, man soll mal googeln, was zu der Zeit, wo die jugendlich waren, da entdeckt man ja den meisten Musikgeschmack. Bei mir wären das schrecklicherweise die 90er und Tic-Tac-Toe oder so in den Charts war und die soll man dann spielen. Und natürlich, wenn wir jetzt hier Weihnachtslieder. Also wer kann es nicht? Also ich kann auch O-Tannenbaum und das hilft dann auch schon jede Menge, um Erinnerungen zu unterstützen. Und zwar, solange da Studien, Musik geht ins Körpergedächtnis. Du hast ja durch diesen Tanzen und Rhythmus und Emotionen, du verbindest ja mit Liedern Emotionen und das Emotionale und das Körpergedächtnis bleiben länger erhalten als das Sprachgedächtnis. Das heißt, manch ein demenzkranker Patient kann keinen Satz mehr sagen, kann aber komplette Lieder
singen. Ja, spannend ist das.
Ja, ja, und das ist dieses Körpergedächtnis, weil du durch die Melodie und die Emotion, das bleibt fast bis zum Schluss, weil es so tief verankert ist und sprechen könnte, aber eigentlich nicht mehr. Alles dokumentieren, relevante Informationen reicht durchaus auch mal stichpunktartig, müssen nicht immer komplette Sätze sein. Wichtig ist, die Pflegeplanung darauf abzustimmen, also dass alle wissen, dass morgens die Zeitung mit hingelegt werden muss oder dass man auch durchaus Musik geht ja heute, wir haben alle Handys, wir können ja dann entsprechend auch Musik anmachen. wenn jemand unruhig ist, würde ich das immer probieren, wenn bei der Körperpflege jemand bettige total unruhig ist, immer schnell mal nach den Liedern googeln und ein bisschen Musik anmachen und schon ist die Körperpflege vielleicht auch viel entspannter. Und Team und Angehörige zu informieren, was man so rausgefunden hat, dass alle das ein bisschen machen können.
Also diese Informationsweitergabe ist, finde ich, der Schlüssel von dem Ganzen. Ja. Also natürlich, das Gespräch ist Punkt 1, aber wenn du das Gespräch jetzt abarbeitest, ist definitiv die Informationsweitergabe das, wo viele Informationen auch verloren gehen können, wenn es falsch gemacht wird.
Ja, das stimmt natürlich. Und ich finde auch, dass die Informationsweitergabe einer der Hauptschlüsselpunkte ist. Da muss ja nicht jeder neu das rausfinden und jeder sich merken, wie er mit Heinz Rudolf Mustermann gut klarkommt, sondern man hat dann halt so allgemeine Strategien, die auch alle Pflegekräfte angehen können, sodass Heinz Rudolf nicht davon abhängig ist, welche Pflegekraft gerade Dienst hat.
Das stimmt, ja.
Das Fallbeispiel.
Wir haben noch ein Fallbeispiel mitgebracht. Da machen wir die Fallanalyse und anschließend gibt es noch die tollen Tipps. So, Fallbeispiel. Frau Schneider, 84 Jahre, hat ein nett KI-Bild mitgebracht. Ich hoffe, das ist die große noch oder ich mach's noch ein bisschen größer.
Ich sehe gar nichts.
Warte, und dann kannst du mal beschreiben, wie du Frau Schneider findest.
Ja, da ist sie ja. Ja, okay, Frau Schneider.
Mhm. Sag mal, sieht sie sympathisch aus? Was siehst du?
Also ich finde, sie guckt etwas verzweifelt.
Ja.
Etwas suchend, also nicht jetzt zwingend verwirrt, aber sehr, sehr suchend, finde ich, ihren Blick, um ehrlich zu sein.
Ja, traurig oder leer.
Ja, also traurig auf jeden Fall, leer, ja. Und also die Hautfarbe ist nicht gesund, aber keine Ahnung, weil das ist ja ein KI-Bild.
Keine Ahnung. Aber ja, von der Krankenbeobachtung würde ich auch sagen, dass sie ein bisschen blass aussieht um die Nase.
Ja, schon, also da fehlt etwas im Blut. Ja, auf jeden Fall sehr leer, sehr fragend. Ich finde aber, dass die schon grundsätzlich ein gutes Herz haben könnte. So, also empfinde ich jetzt so im Hintergrund.
Kommt die Menschenkenntnis durch.
Ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt so das Gesicht abnehmen würde und in die Seele reingucken könnte, würde ich meinen, die hätten ein gutes Herz.
84 ja. Sieht aus wie 84, oder?
Ja, also für ein KI-Bild, ja.
Ich finde total toll, dass sie so eine tolle Föhnfrisur hat. Die ist ja richtig gut frisiert.
Die war bestimmt öfters beim Friseur in ihrem Leben.
Bin ich
weiß
gut.
Nicht, wie oft die Damen zum Friseur gehen an sich.
Kommt also, an.
Ja, in meinem Alter so einmal im Monat oder so meistens. Aber glaubt, dass die, wenn die einen Friseur im Pflegeheim oder im Altenheim oder wo auch immer hätten, dass die sicher jede Woche donnerstags um Punkt 8 Uhr, wenn der aufmacht, dort sitzen würde und sich die Haare richten lassen würde.
Ja.
Würde ich sehr einschätzen.
Sie gerade wieder schmunzelt, weil meine Oma war auch jede Woche beim Friseur.
Ich habe auch solche im Pflegeheim.
Also es ist. Aber das ist eine andere Generation. Werden. Also ich gehe gar nicht so wirklich nur zum Spitzenschneiden, wenn es hochkommt, alle halbe Jahre mal. Also, aber jeder so sein zwar. Dafür gehe ich zu anderen Sachen, zu Kosmetik zum Beispiel. Aber sie hat eine sehr schöne Bluse, Strickjacke. Ich würde sagen, eine Strickjacke in so Fliederfarben an. Man würde jetzt modisch sagen, das macht doch ganz schön viel mit ihrem Teint, weil sie dadurch noch blasser aussieht, weil die Strickjacke auch so blass ist.
Ja, die ist schon sehr, sehr blass. Also, aber sie, ich glaube, dass sie auch gut gekleidet war immer.
Ja, dass sie, glaube ich, Wert darauf gelegt hat. Sie wirkt sehr gepflegt und dass sie darauf Wert gelegt hat. Manchmal kann man ja wirklich an so Bildern oder wie Menschen sind, um ein bisschen was schon ableiten. Ob das dann so ist, ist die nächste Frage. Aber ja, gut, wir gucken mal, was mit der Dame ist. Frau Schneider wird von ihrer Tochter per Hausärztin in die gerontopsychiatrische Ambulanz überwiesen, da sie in letzter Zeit zunehmend vergesslich und desorientiert ist. Die Tochter berichtete, dass die Mutter Schwierigkeiten hat, sich an alltägliche Aufgaben zu erinnern und oft das Gefühl hat, die Zeit vergeht so schnell. Haben sie ja oft am Anfang, dass sie das ja auch noch deckeln können mit verschiedenen Redewendungen und man erstmal eine Weile braucht zu merken, dass sie vergesslicher sind. Sie macht sich halt Sorgen, die Tochter, dass die Mutter an Demenz leiden könnte. Um mehr über Frau Schneiders Lebensgeschichte und ihre Lebensumstände zu erfahren, beginnt die gerontopsychiatrische Fachkraft mit der Biografiearbeit bei der Aufnahme nach Erwin Böhm. Sie führt ausführliche Gespräche mit Frau Schneider und erforscht dabei ihre Vergangenheit, ihre Interessen, ihre beruflichen Erfahrungen, ihre familiäre Situation und ihre Lebensziele. Im Laufe der Biografiearbeit stellt sich heraus, dass Frau Schneider ein erfülltes Leben geführt hat. Sie erzählt von ihren Kindern auf dem Land, ihrer Schulzeit und den besonderen Momenten, die sie als junge Frau erlebt hat. Sie spricht von ihrer Karriere als Lehrerin und den Schülern, die sie über Jahre hinweg unterrichtet hat. Die Erinnerungen an die Familie und ihre Enkelkinder bringen ein Lächeln auf ihr Gesicht. Die Fachkraft bemerkt, dass Frau Schneider sich besonders lebhaft an die Zeiten in ihrem Leben erinnert, an denen sie aktiv war und ihre bedeutungsvolle Rolle für andere Menschen spielte eine große Rolle, also die Rolle, wo sie noch Lehrkraft war. Sie spricht von den Erfahrungen, die sie in ihrem Beruf gemacht hat und von den Beziehungen, die sie zu ihren Schülern aufgebaut hat. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus der Biografiearbeit entscheidet die Fachkraft, das therapeutische Vorgehen anzupassen. Sie schlägt eine strukturierte Tagesgestaltung vor, die sich an Frau Schneiders früheren Interessen und Aktivitäten orientiert. Die Patientin wird ermutigt, eine Art Tagebuch der Erinnerungen zu führen, indem sie besondere Momente und Erfahrungen aus ihrem Leben festhält. Kann offensichtlich auch noch gut schreiben, ist ja auch erst noch in am Beginn der Demenz. Dies soll für eine Reflexion fördern und ihr helfen, ihre Identität und ihre Ressourcen wieder zu entdecken. Und natürlich hat man auch Win-Win, wenn noch jemand so gut kann, so ein Tagebuch der Erinnerungen zu führen, hat man ja was Gutes auch für später. Es gibt auch so einen tollen Film, der fällt mir gerade nicht ein, aber kommen wir noch zu.
Es ist das Notebook, oder?
Ich glaube, ja, wo der Mann immer der Frau dann vorliest daraus.
Ja, genau. Ich darf nicht spoilern, glaube ich, aber ja, das Notebook heißt auf Englisch, glaube ich.
Wir suchen es raus gleich. Zusätzlich wird Frau Schneider ermutigt, mit Gleichaltrigen an Aktivitäten in der Gemeinde teilzunehmen, um soziale Kontakte zu knüpfen und sich in ihrem unterstützenden Umfeld zu bewegen. Ich glaube auch, dass es für Frau Schneider ganz gut ist, andere Kontakte zu haben, weil sie ja als Lehrerin auch sehr sozial mit Menschen war. Sie blüht da auch auf in den Kontakten und wenn sie über die Vergangenheit spricht und ihre Erinnerungen aufschreibt. Die Teilnahme an den Gemeinschaftsaktivitäten ermöglicht ihr, neue Freundschaften zu knüpfen und sich wieder als Teil der Gemeinschaft zu fühlen. Ihre Tochter bemerkt eine positive Veränderung und ist dankbar für die Biografiearbeit, die dazu beigetragen hat, ihre Mutter wieder zu entdecken. Biografiearbeit nach Erwin Böhm kann eine wertvolle Methode sein, um Menschen mit Demenz oder andersartig geistigen Herausforderungen dabei zu helfen, ihre Identität und Lebensgeschichte zu bewahren und die Identität dann auch ein bisschen wiederzufinden, indem man sich auf die individuellen Erfahrungen und Erinnerungen einer Person konzentriert. Und so kann die Biografiearbeit eine Grundlage dafür sein, bedürfnisorientierte Pflege zu ermöglichen und darauf abzielen, Lebensqualität zu verbessern und emotionale Verbindungen zu stärken. Weil man geht ja dann schon noch ein bisschen in die Lebensgeschichte der anderen rein und wird zum Teil von dieser Lebensgeschichte und schafft ja dann auch eine andere persönliche Verbindung.
Die Analyse.
Ich glaube, für die Dame auch ganz typisch so, dass, wenn sie Lehrerin war, da gut auch in der Gemeinschaft alle unterhält.
Ich glaube auch, durch das, dass sie Lehrerin war, es gibt schon so, also wir haben das in meinem vorherigen Betrieb gehabt, dass wir quasi die Kinder von der Grundschule, sorry, ich muss umdenken, weil damit mich auch jeder in Deutschland versteht, dass die Kinder von der Grundschule immer dieses Mittagsmenü vor der Nachmittagsbetreuung und so, kamen die immer zu uns Mittagessen ins Pflegeheim.
Das
und ich glaube,
cool. Gerade
für Menschen wie Frau Schneider, die auch Lehrerin war, dass dann diese Kinder halt schon so Erinnerungen wecken und wenn sie die sich dazusetzen würde, mit ihnen quatschen würde. Also in solchen Dingen würde sie schon aufgehen, jetzt um eine Pflegeheimsituation darzustellen.
So perfekt, ja gerade wenn da wirklich Kinder sind, da Kinder zu Besuch kommen. Weiß jetzt nicht, wo sie Lehrerin war, ob an der Oberschule oder an der Grundschule, würde vielleicht auch noch eine Rolle spielen, aber eine sehr, sehr gute Idee. Auch hier so, wenn sie tief in ihrer Idee gerade steckt, also in diesen Erinnerungen, kann man ja da auch Erinnerungsstücke oder alte Schulbücher in ihr Zimmer legen, so dann kann sie die alten Schulbücher durchlesen und gucken, was sie im Biologieunterricht daraus unterrichtet hat. Und dann hat man jedes Mal wieder ein kleines Gesprächsthema, das sie einem irgendwas erklärt aus dem Biologieunterricht oder so.
Ja, zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, genau. Da aber vor allem wäre es auch gut, alte Bücher nachher zu bekommen.
Genau.
Vielleicht auch noch aus ihrer Zeit, wo sie unterrichtet hat. So.
Genau, wenn man welche findet, dann ja, auf alle Fälle, gute Idee. Oft haben die das ja auch ewig noch zu Hause rumzustehen.
Irgendwo, ja.
Kann man ja die Tochter fragen, ob es da Erinnerungsstücke gibt aus der Schulzeit. Also oft, wenn Lehrer gut sind, dann kriegen die ja auch Briefe von Schülern oder haben noch Abschiedsgeschenke oder noch ein Foto ihrer Klasse. Sowas wäre ja dann zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele kreative Ideen. Zum Film. Ich habe mal parallel geguckt, bevor wir hier irgendwas erzählen. Ja, der heißt Notebook und auf Deutsch heißt er Wie ein einziger Tag. Ist frei verfügbar auf sämtlichen Streaming-Plattformen, Netflix, YouTube und Amazon Prime. Also man kann ihn schon gut gucken. Ist schon eher mehr eine Romanze, aber der erklärt es schon sehr gut, dieses Erinnerungstagebuch. Fängt an, dass dieses junge Paar, was sich verliebt, zeigt und so weiter und deren Beziehung um 1940. Und dann wird es so nach und nach aufgelöst, dass der ältere Herr der Dame im Pflegeheim das vorliest und dann wird natürlich ganz zum Schluss auch gezeigt, dass er der Ehemann ist, der ihr tagtäglich aus diesem Buch vorliest und ihre Geschichte erzählt, wie sie sich kennengelernt haben.
Ja, und vor allem an einem ganz besonderen Ort.
Ja, welcher denn?
Ja, im Pflegeheim.
Ach so.
Aber es ist ja nicht irgendein Pflegeheim.
Okay.
Es ist ja sein Pflegeheim.
Echt?
Ist ja
schon so mitgeschnitten beim Film. Ja. Aber ich fand auch gerade die Endszene ist wirklich schön. Also man muss den wirklich schön bis zum Ende gucken und hat ein herzerwärmendes, rührendes, vielleicht auch ein bisschen trauriges Ende. Aber schön. Gut, wir spoilern jetzt nicht mehr, oder?
Na, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich wollte auch so viel nicht spoilern. Ich war jetzt gerade so im Flow.
Ich war im Flow und habe jetzt voll viel gespoilert vielleicht, aber er ist empfehlenswert. Zeigt auf alle Fälle, was Biografiearbeit machen kann, weil kauft den an und ihr seht, wenn man mit diesen Erinnerungen arbeitet, was mit dieser demenzkranken Dame da macht, wird im Film eigentlich auch ganz schön dargestellt. Da sie reagiert ja drauf, auf die Geschichten.
Die Kompetenzbereiche.
Wir machen mal eine Analyse.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Kompetenzbereich 1. Informationssammlung und die Pflegeanamnese ist unsere Tätigkeit. Da machen wir natürlich die Anamnese nach Böhm mit dem psychobiografischen Modell und führen ein entsprechendes Interview. Und mögliche Pflegediagnosen nacheinander für Frau Schneider wären natürlich, sie ist desorientiert, sie hat eine Verwirrtheit, sie hat vielleicht auch Angst, je nachdem, in welcher Situation sie gerade ist. Sie hat auch ein Wissensdefizit über ihre Erkrankung, aber auf alle Fälle auch die Tochter hat ein Wissensdefizit über die Erkrankung, weil sie sagt, also im Fallbeispiel hieß es ja dann auch irgendwie, sie hat ihre Mutter dann wiedererkannt oder wiedergefunden, dadurch, dass sie auch einen anderen Umgang mit der Erkrankung bekommen hat. Und oft ist es ja bei vielen, die Demenz bekommen oder deren Angehörige, dass so ein Hilflosigkeitsgefühl am Anfang auch entsteht und Überforderung und Stress. Und dann natürlich auch Mobilitätsdefizit, weil sie durch ihre Verwirrtheitszustände ja gar nicht mehr gut sich bewegen können oder selbstständig irgendwie von A nach B gehen können, weil der nicht ihre gewohnte Umgebung ist und sie gar nicht mehr wissen, wo zum Beispiel die Toilette ist oder so. Und dann bewegen sie sich immer weniger.
Ja, wobei man da wiederum, dass man das jetzt wirklich beschildert hinarbeitet, also dass man jetzt auch Schilder aufhängt und dass man auch die Toiletten wirklich von außen beschriftet, dass man auch vor Zimmertüren eventuell ein Bild aufhängt mit ihren Lieblingserinnerungen oder mit ihren Lieblingsdingen. Wenn sie jetzt zum Beispiel Katzen zu Hause hatte, 5 Stück, dann wird man dort ein Bild von ihrer Katze vielleicht aufhängen, damit die weiß, ah, das ist Fluffy und ich muss zu ihr und gehe in diese Tür rein. So. Also da kann man jetzt wieder in die andere Richtung auch noch arbeiten.
Aber auch das ist ein Stück Biografiearbeit, ja, und arbeitet mit Gegenständen und Piktogrammen. Also so eine Toilette als Bild erkennt ja jeder sozusagen. Und wenn man dann aber nicht mehr das Wort WC oder Toilette lesen kann, hilft halt diese Piktogramm zum Beispiel.
Ja, auch eine Möglichkeit, ja.
Gerade wenn die dann zum Beispiel demenzkrank werden und nur noch ihre Muttersprache sprechen, dann können sie erst recht das Wort Toilette nicht mehr lesen. Auch schon erlebt, dass die plötzlich dann wieder nur ihre Muttersprache spricht. Du hast jetzt gerade schon wieder einen Fall im Kopf, oder?
Ja, ich habe auch so eine spezielle Dame gehabt. Ja.
Die hat dann bestimmt auch ihre Muttersprache gesprochen.
Ja, sie war 40 Jahre in Österreich. 40 Jahre. War mit einem Österreicher verheiratet, ins Pflegeheim gekommen, dement geworden, nur mehr Rumänisch.
Da kommt man nämlich zur Kommunikation.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Okay, kommen wir zur Kommunikation. Kompetenzbereich 2. Psychobiografische Gespräche bauen natürlich auch darauf auf, dass man die gleiche Sprache spricht. Heutzutage hat man Gott sei Dank schon ein bisschen Übersetzer, die das dann vielleicht auch in der Sprache übersetzen können. Aber man braucht schon auch die Kommunikation. Und da hilft auch oft dann Validation. Das baut dann darauf auf, wenn ich die Informationen der Biografiearbeit habe, kann ich entsprechend validieren. Oft helfen schnellere, kürzere, präzisere Sätze, um gute Absprachen zu tätigen. Und natürlich braucht es ganz viel Beratung der An- und Zugehörigen, und die auch zu fragen, weil die können oft mehr vielleicht auch über die Biografiearbeit sagen. Und absolut zu empfehlen ist immer der Umgang mit Musik und Demenz. Also Musik macht wirklich viel mit der Biografiearbeit und dem Wohlbefinden. Wir alle haben schöne Gefühle oder auch mal traurigere Gefühle bei bestimmten Liedern. Aber es macht sehr viel mit Menschen.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Kompetenzbereich 3, da sind wir bei dem, was du ganz viel gesagt hast. Man musste wirklich sagen, dokumentieren, übergeben, die Teambesprechung, Fallbesprechung, Supervision oder ähnliches. Also wirklich darüber zu reden, was man herausgefunden hat und da eine gute Übergabe zu machen. Pflege, Beschäftigungspersonal, Servicekräfte, Hilfskräfte, Auszubildende, An- und Zugehörige müssen das ja auch wissen, dass sie zum Beispiel bestimmte Gegenstände mitbringen sollen oder zu Weihnachten lieber irgendwas zur Erinnerung kaufen, was denjenigen an die Ausbildung oder an die, wenn wir jetzt bei Frau Schneider bleiben, an ihre Lehrertätigkeit erinnert, dass man dann halt wirklich sagt, das wäre total toll, wenn sie nicht irgendwie Schokolade mitbringen, sondern mal auf den Flohmarkt gehen und gucken, ob sie irgendwas finden. Und das können wir dann nutzen. Und dann fühlt sie sich auch wohler, weil wir jetzt hier alte Schulbücher haben oder so. Das hilft immer anderen ja. Auch, dass sie was Sinnvolles besorgen zum Beispiel.
Ja, guter Anreiz. An Flohmarkt habe ich selbst noch nicht so den Gedanken verschwendet. Also ja, guter Anreiz.
Also ich habe Angehörige immer viel aufgeklärt, dass sie lieber sowas, also seit irgendein Lagerungskissen, so dass sie ein Stillkissen oder irgend sowas kaufen, damit man damit besser lagern kann oder solche Sachen habe ich dann immer vorgeschlagen, dass man wirklich was hat, wo die Leute auch was dann von haben. Behandlungspflege ist hier dann auch wichtig, also die gute Krankenbeobachtung, wirklich alle Gestik und Mimik, alle nonverbalen Signale, auch den ganzen Körper spannt er sich an und hier dann auch zu gucken, wie sind die Medikamente oder die Medikamentengabe.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Sodass wir im Kompetenzbereich 4 ja eh immer bei Demenzpatienten durchaus auch gucken müssen nach den Arzneimitteln und deren Wechselwirkungen und Nebenwirkungen. Und natürlich auch hier, wenn wir Hinlauftendenzen haben, ist es ja wirklich schwierig. Muss ich Polizei rufen? Muss ich jemanden suchen? Muss ich jemanden vermisst melden? Gehört jemand vielleicht auch mal auf einen geschlosseneren Wohnbereich? Also dann reden wir auch von Einweisung versus Zwangsunterbringung und Freiheitsentzug. Das ist durchaus manchmal bei Demenz Patienten notwendig. Ich rede nicht davon, dass wir jetzt hier irgendwie fixieren müssen, weil wir sind nicht in einer psychiatrischen Notfallsituation bei psychischen Erkrankungen, sondern ich rede davon, dass sie zum Beispiel, das hatten wir auch bei meiner Oma gemacht, einen GPS-Tracker oder sowas bekommt in den Schuh und dann hat sie nur diese eine paar Straßenschuhe gehabt und wenn sie damit losgelaufen ist, konnte man sie wenigstens wieder finden. Mal einen Schmuck einbauen oder so. Also da gibt es schon auch andere Überlegungen. Aber du willst was sagen.
Na, ich wollte nur darauf anmerken, wir haben in meinem Betrieb haben wir nicht GPS-Tracker, aber auch so ein Piepser, der quasi Alarm schlägt auf unseren Telefonen, wenn die bei der Tür raus ist. Also genau. Bei der einen Dame, der ich so nachgelaufen bin, den Kilometer, glaube ich, weil sie irgendwo unterwegs war am Anfang des Podcasts. Und den haben wir nicht ans Handgelenk gemacht, so als Uhr, weil das hätte sie verstanden und wäre mit der Schere hin und hätte es einfach runtergeschnitten, so das hätte nichts gebracht. Und sie hat aber immer die gleichen Schuhe getragen. Genau. Jetzt haben haben wir dort quasi vorne so eine kleine Tasche raufgenäht, mit der Erlaubnis der Tochter natürlich, und haben den dort reingegeben und sie hat immer die gleichen Schuhe angehabt und hat nie verstanden, warum wir immer wissen, wo sie ist.
Ja. Total süß, aber das ist ja auch dann genau diese Kreativität brauchst du, weil man sich ja dann auch anpasst. Absolut notwendig, also dann will man ja Eigenschutz machen, dann sind wir ja bei Eigen- und Fremdgefährdung, kann ja sogar bis zur Fremdgefährdung, wenn die dann irgendwie auf die Straße läuft, bis zu einem Autounfall oder so, das wollen wir ja alles nicht, sondern wir wollen denjenigen ja davor bewahren. Dafür braucht man manchmal auch richterliche Unterbringung, also einen richterlichen Beschluss und natürlich jede Menge andere Rechtssachen. Wir haben Datenschutzfreigepflicht, wir müssen alle dokumentieren, wir haben eine Aufklärungspflicht, wir haben das Betreuungsrecht, also häufig haben Demenzpatienten dann ja irgendwann Betreuer, sodass man dann guckt, sind es Angehörige oder ist es ein beruflicher Betreuer, zu dem man ja dann auch immer für bestimmte Maßnahmen fragen muss. Und Deeskalationstechniken sind auch nicht schlecht. Also wie deeskaliere ich im Zweifel? Und ansonsten haben wir das in Deutschland, das Sozialgesetzbuch 11, also die Pflegeversicherung mit den Pflegegraden.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 5, den haben wir heute so ausführlich gehabt, weil wir haben eine komplette Pflegetheorie nach Erwin Böhm ausführlicher besprochen, was da alles so drin ist und dass man nach der arbeiten kann und was macht und dass es ein Interview gibt und dass es Assessment gibt und Typen gibt und Kernelemente und dass wir damit die Autonomie und Fürsorge der Patienten fördern und auch ethische Prinzipien einhalten, weil wir nämlich die Würde des Menschen bis zum Schluss damit auch einhalten können und auch individueller arbeiten und das sind auch Grundprinzipien dieses psychobiologischen Modells. Man könnte noch das Vulnerabilitätsstressmodell anführen, das ist ja eher ein psychologisches Modell, was ein bisschen erklärt, wie so psychiatrische Erkrankungen entstehen können, indem ja fast voll läuft und wenn man nicht genug Ressourcen hat, um den Hahn unten wieder aufzumachen, läuft das Fass ja voll und dann ist man leichter gereizt oder kann leichter eine Erkrankung bekommen, wie eine Depression oder ein Burnout. Auch hier gibt es ganz viel Altersdepressionen und es gibt auch ganz viel durchaus Wut und Aggression bei der Verwirrtheit und da kann dieses Modell auch ein bisschen helfen, sich das zu erklären und mehr Verständnis zu entwickeln und die Ressourcen halt zu nutzen, weil die Biografie macht ja, dass ich unten den Hahn ein bisschen aufmache, derjenige sich mal ein bisschen wohler fühlt und der Fass wieder ein bisschen leerer ist und die nicht 24/7 gereizt sind, weil niemand erkennt, in welchem Lebensereignis sie gerade sind und niemand auf sie eingeht und dann fühlen die sich ja immer unwohler. Genau, wir haben die Theorie geschafft.
Die Berufserfahrung und das Zusatzwissen.
Jetzt, Marc, ganz viele Tipps an alle da draußen.
Was gebe ich an Tipps mit? Also für mich ist immer ganz wichtig, ist eben, dass man wirklich Zeit und Geduld mit auf den Weg gibt. Also dass man sich auch wirklich die Zeit nimmt. Lieber kürzere, kleine Gespräche als jetzt wirklich so eine lange Befragung. Und wenn man merkt oder wenn man denkt, der Patient, Patientin, BewohnerInnen, whatever, möchte nicht mehr, dann brecht es ab und weiter. Weil es macht wenig Sinn, wenn ihr ihn noch unter Stress setzt, wenn ihr dem noch mehr auf ihn einprasselt und noch mehr Druck gebt. Also wirklich Zeit und Geduld ist für mich das Essentiellste. Neben der Atmosphäre, also dass wir jetzt wirklich sagen, eine ruhige Atmosphäre, auch wo er sich wohlfühlt. Vielleicht auch beim Mittagstisch. Also wenn man sagt, jetzt man hat selbst was zu essen oder so, setzt sich zu dem dazu und quatscht mit dem auch während dem Essen vielleicht so ein paar Sätze. Das funktioniert auch. Also aus meiner Praxiserfahrung, das funktioniert wesentlich besser, als wenn ich jetzt den von seiner Tätigkeit, die er gerade in seinem Kopf durchführen muss, wegzerre und versuche, dieses Gespräch zu führen. Setze ich mich lieber während dem Mittagessen, frage ich, ob ich mich dazusetzen darf, dann esse ich mit ihm etwas und bequatsche ich einfach mit ihm sein früheres Leben, seine Beziehungen, seinen Umgang mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Also ist definitiv ein Schritt. Dann, wenn man weiß, vielleicht auch durch Angehörige, auf was er schon gut reagiert, könnte man auch Hilfsmittel nutzen. Man könnte diese Hilfsmittel auch auch nutzen, um etwas anzuregen, also auch um jetzt da die Musik, also herauszufinden eigentlich, welche Musik das er mochte früher im Leben und auch mit Fotos, also so Hunde sind eigentlich immer ein guter Anreiz, oft für die meisten BewohnerInnen oder auch Katzen ist es immer gut. Fußball bei Männern vielleicht eventuell Sport an sich, also je nachdem, bin selbst jetzt nicht so der hobbymäßige Typ, deswegen fallen mir jetzt wenig Sachen ein, die bei Fotos bei mir einen Reiz auslösen würden. Aber ja.
Vielleicht dann ein Reisen.
Ja, stimmt, Reisen könnte auch gut funktionieren. Bei mir wäre es wahrscheinlich eh Berlin. Also bei mir müsste man einfach nur so einen Alex irgendwie auf ein Bild drauf bringen und dann ja, fange ich eh schon an zu quatschen. Also mit Berlin funktioniert es bei mir immer. Also ja, vielleicht auch die Städte. Wenn Menschen mal in einer Stadt gewohnt haben, die sie sehr lieben oder so, kann man auch damit Reize auslösen. Dann auf jeden Fall offene Fragen stellen und keine Ja-Nein-Fragen, weil ich war gestern auch auf einer Vorführung und dort kam der Moderator zu einem Schauspieler und meinte so, hat es dir gut gefallen? Ja. Und immer nur so Ja-Nein-Fragen. Und dann am Schluss der Moderator merkt, er sollte keine Ja-Nein-Fragen stellen. Und er wieder, ja. Also diese Ja-Nein-Fragen, du kommst nicht weiter, weil die nicht mehr drauf eingehen. Also offene Fragen stellen. So eine offene Frage wäre zum Beispiel, wo sind Sie zur Schule gegangen? Einfach diese
W-Fragen. Wer, ja, wie, was?
W-Fragen. Ich habe mir gerade überlegt, W-Fragen sind eigentlich offene Fragen jedes Mal, ja?
Genau. Also wie war deine Schulzeit? Wie war die Hochzeit? Erzähl von der Hochzeit. Also W-Fragen ist immer gut. Also.
Genau. Und auch eben auf ja, Kultur und Prägungen achten, also Religion. Für viele ältere Generationen ist die Religion schon noch sehr wichtig in ihrem Leben. Also in Deutschland die meisten wahrscheinlich evangelisch, in Österreich römisch-katholisch, so die meisten geprägt. Nimmt aber zunehmend ab, muss ich sagen. Also gerade in Österreich, weiß es jetzt nicht, wie es in Deutschland
auch
aussieht.
Also nimmt schon auch ab.
Also die Jüngeren, die jetzt da ins Pflegeheim kommen, Mitte, Ende 60er Jahrgänge, die sind nicht mehr so, jeden Sonntag muss ich Kirche und muss ich jetzt irgendwas anschauen im Fernsehen, was mit Religion zu tun hat. So wie die Älteren, die jetzt wirklich auch den Gottesdienst im Fernsehen am Sonntag verfolgen, wo ich mir denke, okay, krass. Aber ja, ist so. Und auch, ja, die Rollen berücksichtigen. Also vielleicht war, wenn ich jetzt meinen Stiefvater als Beispiel hernehme, der war jetzt eigentlich die letzten 10 Jahre, 15 Jahre der Hausmann sozusagen zu Hause, wo meine Mutter ging arbeiten. Und das hat er gerne gemacht. Also wenn jemand gerne zu Hause war, dann auch darauf abzielen. Vielleicht hat jemand gerne gekocht, auch diese Rolle mehr mit einbeziehen. Was haben Sie am liebsten gekocht, ist auch immer eine gute Frage für viele ältere Generationen, meistens Frauen, die oft am Herd standen. Also das wäre eigentlich so das Wichtigste, muss ich sagen.
Sehr viele, sehr gute Tipps, wirklich. Also ich kann mal so ein bisschen zusammenfassen. Die Zusammenfassung. Du sagst, kürzere Gespräche, mehrere Gespräche war gut, weil sie können ja auch irgendwann sich gar nicht mehr so lange konzentrieren. Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Was ich so mega fand, ist diese Zusammenessen. Macht ja viel. Also viele Familien haben ja zusammen Abendbrot gegessen oder zusammen Mittag gegessen. Zu den Feiertagen macht man zusammen eine Mahlzeit. Das ist ja der Klassiker, dass da die Familie zusammensitzt. Und dann redet man ja über alles Mögliche, sodass eine gemeinsame Mahlzeit echt so ein krasser Gesprächsinput oder Anlass sein kann. Also ein Gesprächsanlass sein kann, dass sie wirklich dann auch viel und gut erzählen. Mehr als vielleicht sonst. Sodass Mahlzeiten wirklich echt auf was auslösen in Erinnerung, weil man ja mit der Familie auch immer so viel zusammensaß. Ansonsten hast du so viele tolle Tipps gegeben und wir haben ja ein paar auch auf dem Skript drauf. Ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst und man merkt, du liebst auch diese Arbeit mit älteren Menschen. Ist, glaube ich, auch ein schönes Fachgebiet für dich, oder?
Ja, also ist auf jeden Fall das schönste Fachgebiet für mich. Also ich liebe auch Psychiatrie, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich ist die Altenpflege mein Zuhause, ja, das ist schon. Und ich möchte noch einen Anreiz für alle da draußen geben, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt. Und es ist vielleicht auch Dezember, die Zeit der Vorfreude, der Familie, des Zusammenseins, whatever. Geht mal zu euren Eltern, fragt sie auch ein paar Sachen, die euch für später relevant wichtig sein könnten, wie zum Beispiel deren Verhältnis auch zu ihren Eltern war und so weiter und so fort. Also ihr wisst, Fragen, die wirklich wichtig sind, stellt eure Eltern diese Fragen und es hilft euch für später bestimmt.
Absolut. Weiter. Da fällt mir wieder das Tagebuch ein, das Erinnerungstagebuch. Mega schönes Weihnachtsgeschenk. Da so ein Stammbaum, Biografie, Erinnerungen aufzuschreiben und dann weiß man, dass die Pflegeeltern das irgendwo hingepackt haben und man kann es dann, wenn man es braucht, wieder rausholen. Man könnte ja auch jedes Jahr neue Seiten hinzufügen oder ein bisschen mehr hinzufügen. Muss ja nicht in einem Rutsch ausgefüllt werden. Gibt sogar gute Vorlagen, die man so kaufen kann, so von Erinnerungstagebüchern. Braucht man nur entsprechend bei dem großen A mal nachgucken, wo die meisten Menschen bestellen. Da gibt es Vorlagen, die man genauso bestellen kann.
Ja, stimmt.
Haben wir noch einen Weihnachtstipp gegeben? Und jetzt sind wir O Tannenbaum oder wie zum Abschied?
Ja, und die Folge kommt im Jänner. Nee,
Spaß. Nein.
Das wäre ein Gag. Das wäre super.
Nein, also ich kann nicht gut singen, aber wir wünschen allen eine frohe, besinnliche Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Und eine stressfreie Zeit. Stress fördert viele Krankheiten.
Genau. Den wollen wir vermeiden und eigentlich uns entspannen zwischen den Jahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Reinhören.
Vielen Dank.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, das ist mal Spaß. Ja, zur Pflege für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.